Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Nach der Lesung des ersten Bandes von ganz persönlich hören Sie nun im zweiten Band weitere kurze Betrachtungen, in denen Peter Malgo als Ausgangspunkt wieder Begebenheiten aus dem Alltag oder aus dem aktuellen Weltgeschehen nimmt, um auf den Kern, ja auf das Wichtigste zu sprechen zu kommen. Das, was letztlich zählt im Leben, auf Jesus. Hören Sie heute den 11. Teil dieses immer wieder sehr persönlich werdenden Taschenbuches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Mama, warum hast du mich nicht gewollt? Kinder werden heute und dies immer mehr ohne Bedenken einfach getötet. Es ist jetzt 10 Jahre her, seit die Schweiz in einer Volksabstimmung einem Gesetz zustimmte, wonach ungeborene Kinder abgetrieben werden dürfen. Dies ist nun also offiziell erlaubt, entweder innerhalb der ersten 12 Wochen nach der Zeugung oder, wenn es medizinisch angebracht erscheint, gar bis zur Geburt. So mussten in den vergangenen Jahren allein in der Schweiz über 100.000 Kinder im Mutterleib ihr Leben lassen. In anderen Ländern dürfte die Anzahl entsprechend der Bevölkerungszahl ähnlich hoch ausfallen. Dabei gehen offizielle Stellen davon aus, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist und etwa 40% der Abtreibungen erst gar nicht erfasst wurden. Mittlerweile haben wir uns schon so sehr an die Praxis der Abtreibung gewöhnt, dass uns das nicht mehr sonderlich berührt. Nun ist ein neuer Begriff aufgetaucht: nachgeburtliche Abtreibung. Der Medizinethiker Alberto Giubilini und die Philosophin Francesca Minerva fordern das Recht der Eltern auf nachgeburtliche Kindstötung in jedem Fall. Dies, weil Neugeborene mit Föten gleichzusetzen seien und sie darum keinen moralischen Anspruch auf Leben hätten. Schon 1985 forderten 2 Australier, die Philosophin Helga Kuse und der Bioethiker Peter Singer, dass Eltern das Recht haben sollten, ihre Kinder bei schweren Behinderungen nach der Geburt töten zu lassen. Giubilini und Minerva gehen nun aber noch einen Schritt weiter und verlangen ein Recht der Eltern auf nachgeburtliche Kindstötungen in allen Fällen, in denen die jeweilige Gesellschaft auch Abtreibungen duldet. Also auch bei vollkommen gesunden Kindern. Die beiden schlagen auch vor, keine vorbelasteten Begriffe wie Kindstötung oder Früheuthanasie zu benutzen, sondern von nachgeburtlichen Abtreibungen zu sprechen. Ein Baby habe, so die Argumentation der beiden Wissenschaftler, genau wie ein Fötus noch keinen moralischen Status als Person. Es fehle ihm die Fähigkeit, die ein moralisches Recht auf Leben rechtfertigen. Das Propagieren solcher Thesen ist nichts anderes als Aufruf zum Mord an wehrlosen Kindern. Ist auch dieser neue Schritt, erlaubte Tötung kurz nach der Geburt, gemacht, so zeichnet sich bereits der nächste ab. Eltern, denen das Geschlecht ihres neugeborenen Kindes nicht passt, dürfen es töten. Dass das bereits praktiziert wird, zeigt folgendes Beispiel. Eine Frau in Schweden wollte zum 3. Mal ein Kind abtreiben lassen, bloß weil es wieder ein Mädchen war. Verunsicherte Ärzte riefen deshalb das Gericht an. Eine geschlechtsselektive Abtreibung ist nach schwedischem Gesetz legal. Wehe, wenn so etwas in einem totalitären Staat möglich wird. Welch Schreckensszenario! Und weiter, wenn nur kurz nach der Geburt getötet werden darf, wieso nicht auch, wenn das Kind zum Beispiel durch eine später auftretende Krankheit oder einen Unfall in Anführungsstrichen beschädigt ist? Die Möglichkeit einer nachgeburtlichen Abtreibung schreckt auf. Die Initianten solcher Ideen argumentieren hingegen, dass ein neugeborenes Baby das gleiche sei wie ein wenige Wochen alter Fötus. Dass da ein Mensch entstanden ist, eine wunderbare Schöpfung Gottes, dessen Herzschlag schon in der 6. Schwangerschaftswoche deutlich auszumachen ist, blenden sie völlig aus. Damals, beim ersten Kommen Jesu, tötete Herodes die Kinder, um den König der Juden zu verhindern. Er wollte Alleinherrscher sein. Heute, wo wir kurz vor dem zweiten Kommen Jesu stehen, ist es ebenso. Der Mensch will autonom sein, sein eigener Herr und Meister und das Leben genießen. Und so wird das irdische Dasein lebendiger Seelen skrupellos beendet. In der Ewigkeit wird einst offenbar, welcher Schmerz, welches Leid und Weinen dadurch verursacht wurde. Und umgekehrt, welcher Segen dadurch verloren ging. Im Blick auf die getöteten Kinder bleibt nur ein Trost, den Jesus selbst in Markus 10, Vers 14 ausspricht. Lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Obwohl es in der Bibel nirgends explizit geschrieben steht, dürfen wir aufgrund der Liebe Jesu zu den Kindern sehr wohl annehmen, dass die Seelen dieser umgebrachten Kinder bei Jesus sind. Die Anklage aber bleibt im Raum stehen. Mama, warum hast du mich nicht gewollt? Papa, warum hast du dich nicht für mich eingesetzt? Wir leben weithin in einer Gesellschaft, die sich von Gott abgewandt hat, so wie es die Bibel für die Endzeit voraussagt. Deshalb wollen wir wachen und beten, denn der Herr kommt bald. Haben wir noch Mitleid? Vor einiger Zeit wurde ein 58 Jahre alter Mann in einem New Yorker U-Bahnhof in der Nähe des Times Square vor einen Zug gestoßen. Ein gerade anwesender Fotograf dokumentierte den nahenden Tod des Mannes. Auf den tiefliegenden Schienen stehend, seine Hände auf dem Bahnsteig, versuchte er verzweifelt herauszuklettern, denn er sieht den einfahrenden, nur noch wenige Meter entfernten Zug. Das Foto landete auf der ersten Seite der New Yorker Post. Dieser Mann wird gleich sterben, stand in großen Buchstaben neben dem Foto. Verständlicherweise sorgte es in den USA für hitzige Diskussionen, ob der Fotograf dem Mann nicht noch hätte helfen können und sollen, statt ihn wenige Sekunden vor seinem Tod zu fotografieren. Tage später musste sich der Fotoreporter in einem TV-Interview den kritischen Fragen zweier Journalisten stellen. Hättest du nicht helfen können? Warum hast du in diesem dramatischen Moment die Kamera betätigt, statt dem Todgeweihten zu Hilfe zu eilen? Tatsächlich wären ihm noch 22 Sekunden Zeit für den Versuch geblieben, den Unglücklichen von den Gleisen hochzuziehen. Dieses tragische Ereignis rüttelt auf. Aber jeden Tag sterben Menschen um uns her, die einer ewigen Verlorenheit entgegengehen. Es sind Menschen, die unsere ausgestreckte, helfende Hand benötigen würden. Aber was tun wir? Sind wir nicht oft einfach Zuschauer, die zwar registrieren, dass da Menschen auf den Gleisen des Todes stehen, aber uns trotzdem nicht bewegen, nichts tun? Es ist Gott nicht gleichgültig, wenn Menschen für ewig verloren gehen. Das sagt er in Hesekiel 18, Vers 32 deutlich. Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. In diesem Zusammenhang finden wir in der Bibel eine ergreifende Geschichte. Gott sendet seinen Boten Jona nach Ninive, um diese Stadt zu warnen, damit die Menschen sich von ihrem bösen Tun bekehren. Es heißt dort, Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Nachzulesen in Jona 3, Vers 4. Die Bibel redet mehrfach von einer sehr großen Stadt. Eine 3-Tage-Reise brauchte es, um sie zu umrunden. Das entspricht mindestens 100 Kilometern. Andere Quellen sprechen gar von 145 Kilometern. Das entspreche flächenmäßig etwa London. Jona hatte offenbar fest damit gerechnet, dem Untergang dieser Stadt zuschauen zu können. Er hatte sich etwas außerhalb, wohl auf einer Anhöhe, niedergesetzt. Wir lesen in Jona 4, Vers 5, Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Nachdem Gott jedoch die Taten der Menschen gesehen hatte, dass sie von ihren bösen Wegen umkehrten, Kapitel 3, Vers 10, da brach seine Gnade durch, denn es heißt weiter in Kapitel 3, Vers 10, Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Genau das aber missfiel Jona sehr. Das Spektakel, das er sehen wollte, traf nicht ein. Er hatte doch tatsächlich zusehen wollen, wie gottlose Menschen gerichtet wurden. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Er hatte Erbarmen mit den Menschen. Er sprach in Jona 4, Vers 11, »Sollte ich kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind?« Die Frage, die sich ein jeder von uns stellen sollte, lautet, »Haben wir noch Mitleid mit einer Menschheit, die zugrunde geht?« Tun wir alles, um Menschen vor der ewigen Verlorenheit zu bewahren, um Menschen, die auf den Gleisen des Todes stehen, zu retten? Verwenden wir uns wie Abraham für sie? Als dieser vernahm, dass Gott Sodom zerstören wollte, begann er in der Fürbitte für die Bewohner einzustehen. Oder gleichen wir Jona, der lieber zuschauen und stehen bleiben wollte? Jener Fotoreporter in den USA musste sich vor Journalisten rechtfertigen. Wir aber werden einst vor unserem Herrn stehen und Verantwortung ablegen müssen, wenn wir passiv bleiben und uns nicht für Menschen einsetzen, die sonst der ewigen Verlorenheit entgegengehen. Haben wir noch Mitleid mit unseren Mitmenschen? Das Gemälde. Von Pablo Picasso, dem berühmten Maler, ist etwas Bemerkenswertes bekannt. Nach langer Arbeit hatte er ein Gemälde fertiggestellt, das in besonders eindrücklicher Weise das ganze Grauen des Krieges darstellte. Bald danach kam ein Offizier in sein Atelier. Als er das Gemälde sah, blieb er wie versteinert stehen. Nach einer Weile stellte er Pablo Picasso die an sich völlig überflüssige Frage: »Haben Sie das gemacht?« »Nein«, antwortete Picasso und sah den Fremden mit blitzenden Augen an, indem er ergänzte, »Nein, das haben Sie gemacht.« Es ist klar, dass der Offizier das Gemälde als solches meinte. Picasso indes das kriegerische Grauen. Gleichen nicht manche Menschen gelegentlich diesem Offizier, wenn sie zutiefst erschüttert und entsetzt über all das Elend dieser Welt fragen, »Warum lässt Gott das alles zu?« Wie verträgt sich das denn mit der Liebe Gottes? Oder wer dürfte es dann wagen, Gott zu widersprechen, wenn er antwortet, »Nein, nicht ich habe die Welt so verdorben, sondern ihr habt es getan.« In 1. Mose 1, Vers 26 lesen wir von dem wunderbaren Schöpfungsplan Gottes. »Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich.« Andere Übersetzungen sagen, ein Bild, das uns gleich sei. In Vers 27 schreitet Gott dann zur Tat. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Diese ersten beiden Menschen, Mann und Frau, müssen unvorstellbar schön gewesen sein. Sie bedurften keiner Kosmetikindustrie. Doch wie ist es heute? Ich spreche hier nicht das Äußere an, sondern denke vielmehr an den inneren Menschen. Der Mensch versucht, sich auf allerlei Weise möglichst vorteilhaft darzustellen, eine schöne Fassade aufzubauen und vor den Leuten alles in Ordnung erscheinen zu lassen. Aber hält es dem prüfenden und alles durchdringenden Licht Gottes stand? Werden unsere Retuschen und Korrekturen vor Gott bestehen? Das, was man sich von Picasso erzählt, hat sich tatsächlich ereignet und findet sich in vielen Aufzeichnungen über sein Leben und Werk. Er hatte die Zerstörung und Grausamkeiten des Krieges zum Thema seines Gemäldes gemacht. Gott dagegen hat als genialer Schöpfer etwas unvergleichlich Wunderbares erschaffen, den Menschen, ein Abbild seiner selbst, von makelloser Schönheit. Nachdem Gott sein Werk vollendet hatte, tauchte die Schlange auf, Satan, der Widersacher. Mit List gelang es ihm, den Menschen zu überreden, das Gebot Gottes zu missachten. Damit wurde Gottes Krönung der Schöpfung, der Mensch, von der Sünde gezeichnet und sein Ebenbild unkenntlich gemacht. Satan versuchte das zwar zu vertuschen, indem er versprach, ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose 3, Vers 5. Doch das wunderbare Bild, das Gott geschaffen hatte, wurde mit dem Pinsel der Sünde übermalt und zerstört. Es ist bezeichnend, dass Gott oft in Bildern zu Menschen redet. Schon im Alten Testament lassen sich viele prophetische Bilder für den Höhepunkt der Heilsgeschichte finden. Den Stellvertretertod des Lammes Gottes, Jesus Christus. Diese Spuren zum Kreuz zeigen, dass Gott in seiner Liebe den in seinem Ebenbild geschaffenen, aber gefallenen Menschen nicht aufgegeben hat, sondern dass er schon vor Grundlegung der Welt eine wunderbare Erlösung erfand. Die Sünde hat das Ebenbild Gottes zerstört. Es ist jedoch das ausdrückliche Ziel Gottes, den Menschen wieder in sein Bild umzugestalten. Römer 8, Vers 29. Das tut er durch seinen Sohn. So lesen wir in 2. Korinther 15, Vers 7, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Durch Jesus werden wir verwandelt, sodass wir ihm schließlich gleichgestaltet sein werden. 1. Johannes 3, Vers 2. Es ist leider möglich, liebe Freunde, dass wir das Bild Gottes in uns verunstalten. Zum Beispiel durch eine Lieblingssünde, die wir nicht loslassen wollen. Dann verhalten wir uns wie Pilatus in Markus 15, Vers 15. Fragen wir uns doch heute wieder einmal ganz konkret, inwieweit hat Gott sein Bild schon in mir prägen können? Geben wir ihm Raum, seinen korrigierenden Pinsel anzusetzen, damit er seinem Ziel mit uns einen Schritt näher kommt. Alte Geschichten. Doch dies sind alte Geschichten. Diese wenigen Worte finden sich mitten in einer Reihe endlos erscheinender Geschlechtsregister. 1. Chroniker 4, Vers 22 nach der Menge-Übersetzung. Tatsächlich macht das Lesen von Geschlechtsregistern für manche eine trockene, wenn nicht gar langweilige Angelegenheit sein. Dennoch hat Gott damit seine Absichten, denn sonst wären sie nicht in der Bibel. Auch Stammbäume sind Gottes Wort. Beim näheren Betrachten des Geschlechtsregisters Jesu stoßen wir nicht auf eine durchwegs makellose Ahnenreihe. Da sind einige sehr unrühmliche Vorfahren zu finden. Tamar, die sich als Prostituierte verkleidete, um von ihrem Schwiegervater schwanger zu werden. Bathseba, die mit Uria verheiratet war und sich mit David einließ. Rahab, die eine Hure war. Für Gott aber spielte dies keine Rolle. Er sandte seinen Sohn Jesus Christus in ein verlorenes, sündiges Geschlecht. So wurde Jesus ganz Mensch, aber ohne dass ihm je irgendeine Sünde anklebte. 2. Korinther 5, Vers 21. Jesus wurde zwar öfters Sohn Davids genannt, aber er selbst rühmte sich nicht, königlicher Herkunft zu sein. Auch seine Angehörigen sah er nicht primär als Blutsverwandte, denn als seine Mutter und seine Brüder einmal mit ihm reden wollten, sagte er in Matthäus 12, Vers 48, »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?« Das war keine Geringschätzung, sondern ein Hinweis auf das, was wirklich zählt. Vergleiche die Verse 49 und 50 des gleichen Kapitels. Wenn Gottes Wort sagt, dies sind alte Geschichten, dann sagt es damit, das ist schon lange her, es bringt nichts, sich eingehend damit zu befassen oder gar darüber zu streiten. Paulus redet in seinem ersten Brief an Timotheus Klartext. Ich habe dich ermahnt, dass du gewissen Leuten gebietest, sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen. 1. Timotheus 1, Vers 4. In der Hoffnung für alle ist dies für den modernen Menschen sehr deutlich formuliert. Sie sollen endlich mit diesem sinnlosen Nachforschen in Legenden und Abstammungstafeln aufhören. Das führt zu nichts als zu nutzlosem Gerede und Streit. Auch in Titus schreibt Paulus diese Mahnung. Wo aber nur ein leeres Stroh gedroschen wird und man völlig sinnlos über Abstammungslinien und Geschlechtsregister streitet, da hast du nichts zu suchen. Titus 3, Vers 9. Wenden wir 1. Chronik 4, Vers 22 einmal auf unser Verhältnis zu unseren Vorfahren an. Viele von uns haben Fotos von Eltern und Großeltern an der Wand hängen. Das darf sicher so sein. Manchmal ist es dann fast eine Ahnengalerie und man ist stolz darauf, besonders dann, wenn man aus einer angesehenen Familie stammt. Mit den heutzutage zur Verfügung stehenden Mitteln ist es ja auch etwas einfacher, schnell herauszufinden, ob man vielleicht aus einer prominenten Familie stammt. Denn viele Webseiten bieten im Internet diesbezügliche Hilfe an. Sicher, es steht geschrieben in 2. Mose 20, Vers 12, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Einschränkend dazu sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und er geht noch weiter. Er bezieht nicht nur unsere Vorfahren ein, sondern auch unsere Nachkommen. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Hier dürfte die Bibel einen empfindlichen Nerv treffen. Denn manch einer ist nicht nur stolz auf seine eigene Leistung, sondern auch mächtig stolz auf seine Kinder, insbesondere wenn diese ihren Abschluss mit Bestnoten gemacht haben. Da kann es geschehen, dass man sie geradezu verehrt. Was eigene Ehre und Familienehre anbetrifft, ist uns Paulus ein großes Vorbild. Er, der allen Grund gehabt hätte, seine Abstammung und Ausbildung, seine ganze Reputation auf den Leuchter zu stellen, erachtete alles als wertlos. Er sagte von sich in Philipper 3, Vers 5 und in Vers 7, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels vom Stamm Benjamin ein Hebräer von Hebräern, im Gesetz untadelig gewesen, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Nicht unsere Abstammung, nicht die Verdienste unserer Eltern, nicht unsere eigenen Werke, auch nicht unser eigener ehrenwerter Lebenslauf oder die Karriere unserer Kinder machen uns würdig und gerecht vor Gott. Was zählt, ist einzig und allein unsere Stellung in Jesus Christus und unser Verhältnis zu ihm. Ein neues Herz. Am 3. Dezember 1967 transplantierte Christian Barnhardt im Grote-Schur-Krankenhaus in Kapstadt erstmals ein fremdes Herz. Der Patient verstarb 18 Tage später. Ab 1985 nahm das Universitätsspital Zürich die Herztransplantationen wieder auf. Mit weltweit 4.438 Transplantationen wurde 1994 der Höhepunkt erreicht. Seither nimmt die Herzspendenfreudigkeit wieder ab. Standen 1996 in Deutschland noch 580 Herzen zur Verfügung, spendeten 210 nur noch etwa 360 Patienten dieses Organ. Nicht zuletzt deshalb, weil die Organspendenfreudigkeit nachlässt, wendet sich die Forschung der Entwicklung künstlicher Organe zu. Die Medizintechnik entwickelt immer mehr Ersatzkörperteile, Hüft- und Gefäßprothesen, Bandscheiben und Hörimplantate, gar künstliche Luftröhren sind heute Fakt. So sind auch schon verschiedene mechanische Herzen implantiert worden. Ein vollständig biologisch gezüchtetes Ersatzherz liegt jedoch noch in weiter Ferne. Seit Jahren befasst sich die Forschung auch mit der Entwicklung eines künstlichen Gehirns. Eines der ehrgeizigsten wissenschaftlichen Projekte soll in der Schweiz realisiert werden. Ende Januar hatte die EU dafür 1 Milliarde Euro zugesprochen. Der 65-jährige Amerikaner Ray Kurzweil, Sohn jüdischer Immigranten aus Österreich, ist von der Entwicklung der Gehirnforschung keineswegs überrascht. Schon als 15-Jähriger schrieb er sein erstes Computerprogramm. Zudem veröffentlichte er verschiedene Bestseller über künstliche Intelligenz. Meilensteine eines neuen technologischen Denkens. kommt es, wie Kurzweil prophezeit, zur Überflügelung der menschlichen Intelligenz durch künstliche Intelligenz, bedeutet dies in seinen Augen einen Quantensprung in der menschlichen Evolution. Er verspricht sich davon nichts weniger als die Unsterblichkeit. Dass aber die künstliche Intelligenz auch einem künstlichen Bewusstsein gleichkommen könnte und ob das Geheimnis unseres Denkorgans überhaupt entschlüsselt werden kann, bleibt unbeantwortet. Abgesehen von der Komplexität der genialen natürlichen Gehirnfunktionen, wollte man versuchen, einen Computer mit der Rechenkapazität des Gehirns zu bauen, würde dieser Tausende von Gigawatt brauchen und Milliarden Dollar kosten. In unserem Kopf schafft das eine 3 Pfund schwere Masse, die auf 60 Watt läuft. Henry Markram. Bei all diesen Überlegungen der Forscher, die versuchen, den Menschen zu entschlüsseln und dereinst die Kontrolle über die Schöpfung Mensch zu übernehmen, wird völlig ignoriert, was der lebendige Gott, der uns erschaffen hat, dazu sagt. Der Mensch versucht mit allen Mitteln möglichst lange zu leben. Dass unsere Lebenslänge von Gott selbst bestimmt ist, wird missachtet. Der Psalmist aber wusste in Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Und unser Herr Jesus selbst sagt in Matthäus 6, Vers 27, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Sicher, es ist gut, wenn wir unserem Körper Sorge tragen und vernünftig leben. Doch wann Gott uns abberufen und zu sich holen wird, das steht allein in seiner Macht. Wir wollen mit David beten: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Psalm 139, Vers 14.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 11. Teil des Taschenbuches Ganz persönlich Band 2 von Peter Malgo.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.